Wer von euch beiden hat meinen Sohn getötet?
Das war ich.
Das letzte Blut des Königs. Blut für Blut.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholz und Anna Wollner.
Ja, es ist der Film in dieser Woche, in dem wahnsinnig viel über Blutvergießen geredet wird und in dem dann kein einziger Tropfen davon wirklich fließt. Aber hey, wie denn auch, wenn es doch Disney ist und sich der Mickey Mouse Moloch allergrößte Mühe gibt, uns in Mufasa das Märchen der vegansten Löwen der Filmgeschichte zu erzählen. Nur angucken die Antilopen, aber bitte nicht abbeißen.
Na super, die neue eine Stunde Film ist noch keine 30 Sekunden alt und Herr Westerholt ist schon wieder auf Betriebstemperatur.
Es wird halt drüber zu reden sein, meine liebe Frau Wollner, über diesen Mufasa, den nächsten fotorealistischen Animationsunfall, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Die Vorgeschichte des weltberühmten König der Löwen, zu dem du, meine liebe Anna, mit Jerry Bankins gesprochen hast.
Ja, nennen wir ihn spaßeshalber Barry Jenkins, dann stimmt's. Und auch noch mit seiner Editorin Joy McMillan. Und wir gehen da mit euch rein und ihr hört, wie Barry Jenkins dieses König der Löwen-Prequel als Fotorealismus-Animation aufgezogen hat. Du hast noch was geguckt und uns auch noch wen mitgebracht.
Auch das ist höchst richtig. Ich bin ja nämlich sehr verliebt in die Wagner-Brüder.
Richard und Albert?
Fast. Bisschen weniger Nibelungen, dafür bisschen mehr NBA. Natürlich die Brüder Moritz und Franz Wagner, die beiden Basketball-Nationalspieler, Weltmeister 2023 und gemeinsam bei Orlando Magic eben in der NBA unter Vertrag. Mega Jungs, gibt eine super tolle ZDF-Doku über die beiden. Oder besser gesagt über die ganze Family Wagner. Die Eltern sind ja auch beide immer schwer mit eingebunden. Habe ich geguckt, erzähle ich später. Erst aber bitte eine Frage an euch alle, aber selbstverständlich auch an dich. Wie kommt man eigentlich zum Film?
Gut, das ist wirklich sehr einfach, je nachdem, in welche Pressevorführung wir müssen, mit den Öffis oder dem Fahrrad, ganz selten auch ins Taxi, wenn ich spät dran bin, rein ins Kino und ich bin im Film.
Nee, das meine ich nicht. Ich meine das andere.
Ja, das ist sogar noch leichter. Bequeme Hose an, Sofa ausklappen, die Kinder mit Popcorn zum Schweigen bringen, Kuscheldecke, Bildschirm an, zack, bin ich im Film.
Notiz an mich selbst. Ich muss meine Fragen konkreter stellen. Wie kommt jemand, der in einem Film mitspielen will, dahin? Wie kommt er oder sie da rein? Wer sorgt dafür, dass die Rollen in einem Film bei den schauspielenden Menschen landen, die im Optimalfall am besten dafür geeignet sind?
Ja gut, das machen in der Regel natürlich unsere sehr guten Casting-Direktorinnen und Casting-Direktoren, meist in Absprache mit Regie und Produktion. Ich weiß gar nicht, was du hast.
So nämlich. Oder, das wird ja auch immer beliebter, in Absprache mit der oder dem Showrunner oder Showrunnern ganz genau. Soweit wissen wir Bescheid, ja, aber trotzdem ist das Gewerk der Casting-Direktorerei, also der Besetzung von Filmfiguren eins, über das wir hier noch nie so richtig mal ein bisschen ausführlicher sprechen konnten. Und als es dann vor ein paar Tagen die Möglichkeit gab, sich mit einer der erfahrensten und meistgebuchten Casting-Direktorinnen Deutschlands zu treffen, habe ich natürlich sofort Ja gesagt.
Makaber gesagt, Simone Bär kann es nicht sein. Die ist nämlich vor 2 Jahren leider viel zu früh verstorben.
Richtig.
Du hast dich mit jemand anderem getroffen. Was hat sie bisher so gemacht?
Ich bleibe mal noch ein bisschen nebulös und umschreibe noch. Sie hat ganz früh schon und auch ganz lange mit Bora Daktekin gearbeitet, hat zum Beispiel die Fuck You Goethe-Filme besetzt oder hat das Casting für alle Filme von Caroline Herfurth gemacht, ebenso für Bully Herbig und wirklich viele, viele andere, über 150 Projekte, Filme und Serien insgesamt. Sie ist Bundesvorsitzende oder anders gesagt Vorsitzende des Bundesverbands Casting und niemand, behaupte ich, kennt sich in diesem Metier, vor allem hier in Deutschland, besser aus als sie.
Ja, und wie heißt sie jetzt?
Das ist das Allerbeste. Daniela Tolkien.
Also Daniela Tolkien, also wie Tolkien, wie Tolkien, über den wir letzte Woche sprachen.
Ganz genau so. Und da musste ich natürlich auch zu Anfang erstmal bei ihr nachfragen. Daniela Tolkien, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Wir müssen als allererstes eine wichtige Sache klären. Mit deinem Nachnamen. Wie viele Herr-der-Ringe-Bücher hast du geschrieben oder wie viele Filme davon hast du rausgebracht?
Ja, naja, das Entscheidende ist ja, wie viel Geld habe ich damit verdient
so.
Eigentlich.
Ja.
Ne? Leider gar nichts, aber die Familie kommt aus demselben, also die Vorfahren kommen alle aus Königsberg in Ostpreußen. Mhm. Also das ist schon derselbe Familienstamm, aber leider, ich glaube, der Urgroßvater von Herrn der Ringe, Autor.
Ja, von J.R.R.
Der Urgroßvater ist aus Königsberg gekommen und meine Familie, glaube ich, in der vorletzten Generation auch.
Okay.
Aber der Name ist auch in der Schreibweise sehr selten, so wie er ist. Also
ja,
es ist schon,
es fällt sofort auf einfach, ja. Ne?
Also. Es ist tatsächlich mein Familienname und der Ursprung ist in Königsberg.
Mhm.
Aber Geld verdiene ich leider damit nicht. Aber viele Heiratsanträge habe ich bekommen.
Ah, okay.
Deswegen,
ja, weil,
und wir haben es auch geschafft, jetzt schon über 4 Generationen den Namen über die Frauen weiterzugeben.
Super.
Also die Männer, die uns heiraten so in der Familie, die nehmen wir gerne den Namen mit an.
Gut, das wundert mich überhaupt nicht. Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht anders gemacht. Aber naja, lass uns zu dem kommen, was du, Frau Tolkien, wirklich machst, nämlich Casting-Direktorin zu sein. Und lass uns da ruhig vorne anfangen, weil es ein Gewerk ist, über das wir auch in eine Stunde Film nach fast 600 Folgen noch nie so detailliert gesprochen haben wie heute. Deswegen freue ich mich so drüber. Mhm. Wie sähe so eine klassische Stellenbeschreibung einer Casting-Direktorin aus? Was ist dein Beruf?
Ja, das ist auch auf jeden Fall schon mal interessant, dass ihr schon so lange so viele Sendungen macht und noch nie drüber gesprochen habt.
Ja.
Das ist ein bisschen unser Phänomen auch, dass wir schnell mal vergessen werden, obwohl es eigentlich so interessant ist, was wir machen und so viel Spaß macht. Und die Stellenausschreibung, würde ich sagen, müsste lauten, Mensch mit großem Einfühlungsvermögen, mit viel Fantasie, mit viel diplomatischem Geschick und viel Bereitschaft zu sehr viel Arbeit für nicht so viel Geld gesucht.
Wie wird man das? Wie bist du Castingdirektorin geworden?
Ja, das gibt ganz unterschiedliche Wege. Wir haben uns neulich gerade mal drüber unterhalten. Da haben wir uns mal so gegenseitig erzählt, wie unser Weg war, also unter Castingdirektorinnen. Es gibt sehr unterschiedliche Wege und mein Weg war über die Schauspielerei. Mhm. Also ich bin gelernte Schauspielerin und habe auch 10 Jahre als Schauspielerin gearbeitet und habe dann sehr, sehr viel zu tun gehabt über so Workshops, die ich gemanagt habe mit so einem amerikanischen Schauspiellehrer mit der Filmhochschule München. Und da habe ich dann viele Regiestudierende kennengelernt und die haben mich dann immer gefragt, hast du nicht Lust, meinen Kurzfilm zu besetzen, meinen Übungsfilm? Und darüber bin ich zu dem Beruf gekommen.
Ist das, würdest du sagen, typisch für euer Gewerk, dass viele aus anderen Gewerken kommen und nicht explizit mit diesem Job anfangen?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich sagen würde, dass man eigentlich erst so ab 30 überhaupt in der Lage ist, wirklich gutes Casting zu machen. Und die meisten fangen auch nicht früher an. Es gibt so ein paar Frühberufene, wie meine Kollegin, von der ich das jetzt gerade erfahren habe, die wirklich mit 19 angefangen hat, die Lisa Stutzki, die gerade ganz, ganz viele ganz tolle Sachen macht. Für die war das so der Beruf absolut vom ersten Tag an.
Ja.
Gibt noch so 2, 3 andere, aber die meisten haben eigentlich einen anderen Beruf erlernt und sind dann dazu gekommen. So über Regieassistenz, über Produktion, über Regie selber, über Schauspiel, also so irgendwelche nahen Berufe, die dann dazu geführt haben, dass irgendjemand eigentlich immer zu ihnen gesagt hat, willst du das nicht machen?
Mhm. Ja, da uns auch viele Filmstudierende hören, Menschen, die natürlich ja das interessiert, wie trete ich denn als beispielsweise schauspielender Mensch mit einer Castingdirektorin überhaupt in Kontakt? Lass uns das mal aufdröseln. Also muss ich dafür zwingend in einer Schauspielagentur sein? Arbeitet ihr primär oder nur mit denen zusammen?
Nein, das ist auch gleich eine ganz schwierige Frage, weil das ist ungefähr das größte Problem, was es immer gibt zwischen den SchauspielerInnen und den Casting Directors, weil es gibt ungefähr 60 bis 100 Casting Directors und 35.000 bis 40.000 SchauspielerInnen. Das passt natürlich nicht, ja, also mit dem persönlichen Treffen. Das geht nicht. Also wir können einfach nur eine ganz kleine Anzahl von SchauspielerInnen treffen Mal so, weil sonst würden wir gar nicht mehr arbeiten. Also es passt einfach nicht. Auf der anderen Seite ist es eben so essentiell wichtig, dass man sich kennenlernt. Und da ist immer ein großes Konfliktpotenzial tatsächlich. Ich glaube, als Schauspielerin, als Schauspieler kann man immer per E-Mail in Kontakt treten mit den Casting Directors. Und wir von unserer Seite, wir kennen wirklich sehr, sehr viele. Wir schauen alle deutschen Serien, Filme, wir gehen ins Theater, wir schauen uns die Abschlussvorsprechen von den Schauspielschulen an. Mhm. Wir sind ja, das ist ja unser Material. Also wir lieben die SchauspielerInnen und wir machen den ganzen Tag nichts anderes, als sie zu vermitteln. Aber das kommt natürlich nicht bei jedem immer so an. Viele fühlen sich alleingelassen und haben das Gefühl, sie haben gar keinen Kontakt irgendwie und kriegen keinen und so. Das verstehe ich gut, aber es ist tatsächlich in sich ein systemisches Problem. Es geht ja einfach nicht.
Ja, zumal ja dann auch noch dieses Gefühl dazukommt, was man immer wieder hört. Wir wissen, dass es nicht so ist, aber es ist ja so ein zumindest ein proklamiertes Gefühl zu sagen, in deutschen Filmen, gerade im Kino, wir sehen eigentlich immer die gleichen 50 Gesichter. So indirekter Vorwurf an euer Gewerk. Dass also, ne, dieses Gefühl, es werden ja in den großen Produktionen werden ja doch immer dieselben besetzt.
Ja, dazu habe ich eine ganz klare Meinung. Hm. Erstens ist es natürlich kein Vorwurf an uns, weil wir die ganze Zeit nichts anderes machen, als zu versuchen, neue Talente zu fördern und sie auch an den Mann zu bringen. Bei den Produktionen, bei den Sendern und so. Da herrscht aber eine große Angst. Sie versuchen immer in den Hauptfiguren, immer irgendwelche Leute zu haben, die ihnen die Sicherheit geben, dass das auch ein Erfolg wird. Ja. Das ist so und unsere Arbeit liegt eigentlich eher in dem Großziehen von Menschen, also Schauspielenden, die irgendwann dann da landen. Also eine Episodenhauptrolle spielen im Tatort meinetwegen. Also da hat man ja dann viel mehr Möglichkeiten, ja, wo dann schon irgendwas gesetzt ist und man sagt, aber für diese Episodenhauptfigur wäre das doch toll, den und den Schauspieler zu nehmen und dadurch ihn in eine Prominenz zu bringen, die ihn irgendwann zu einer Hauptrolle bringt. Das ist das, was wir machen. Also wir entscheiden ja letztendlich das nicht, wer das dann spielt. Und auf der anderen Seite muss ich auch immer sagen, fasst euch an die eigene Nase, weil welchen Film schaut ihr euch denn an? Was ist denn das Kriterium, sich einen Film anzuschauen? Oh, da spielt so und so mit, das gucke ich mir an. Ja. Wir sind alle nicht anders. Es ist so. Du brauchst für, also ich bin so, ich meine, das sieht man auch an meiner Vita, ich mag Filme, die erfolgreich sind. Auch ich habe überhaupt kein Problem mit prominenten Schauspielern, aber ich habe immer eine große Vielfalt in den Besetzungen von Leuten, die noch nicht so bekannt sind und bekannter sind. Aber ich weiß einfach, dass man, wenn man Filme machen möchte fürs Publikum, dann muss man auch das Publikum bedienen. Und das ist oft so mit Menschen, die sie mögen, die sie einfach gerne sehen. Und das, wenn man das nicht bedienen will, dann macht man Filme, die halt keiner sieht.
Ja.
Also das interessiert mich persönlich jetzt nicht so sehr.
Es werden ja in der Entdeckung von Talenten ja auch immer wieder mal so Extrembeispiele rausgekramt, dass man dann sagt, ja, wenn man sich jetzt Daniel Brühl anguckt oder Jürgen Vogel, die waren an keiner oder wenn dann nur irgendwie ganz kurz an der Schauspielschule und sind Stars geworden oder der letzte, der mir jetzt einfiele, wäre sicherlich aus Der Junge muss an die frische Luft, Julius Weckauf, der nun auch vorher noch kein Kinderschauspieler gewesen ist. Wie werden denn solche Leute dann überhaupt irgendwie entdeckt, wenn man sich die ja so vorher nicht irgendwo angucken kann?
Naja, also bei Kindern, also die haben ja wirklich richtig lange gesucht und Aufrufe gemacht und so in Zeitschriften, also in Zeitungen, in ganz NRW war, glaube ich, gepflastert mit Suchanzeigen für diesen Buben. Ja. Und die haben ihn ja auch ganz lange nicht gefunden. Mhm. Also und da hat er natürlich das Glück gehabt, mit Caroline Link zu arbeiten, die eine ganz, ganz tolle Regisseurin ist, die mit den Kindern wahnsinnig interessant und toll arbeitet und ihm ganz sicher sehr, sehr viel beigebracht hat. Mhm. Ja, das ist so, wenn man nicht auf der Schauspielschule ist, dann muss man halt noch mehr Glück haben, dass einen jemand sieht. Aber ist ja klar, ich meine, das ist ein Beruf, den sollte man auch erlernen. Also ich habe nichts gegen Schauspielschulen, ich finde das gut. Aber auch oft eigentlich eher für die Schauspielenden selber, also für die Studierenden selber, weil das ist einfach 3 Jahre eine Ausbildung, die ist das größte Glück. Du kannst dich einfach 3 Jahre nur mit dir selber beschäftigen, dein Instrument spielen lernen und hast dadurch natürlich auch eine ganz andere Sicherheit später im Beruf, wenn du, wenn es mal nicht so toll läuft oder so, weil du einfach ein Handwerk erlernt hast. Ja. Deswegen finde ich das gut. Und Leute, die ohne Schauspielausbildung Karriere machen, sind meistens jung, weil natürlich im jugendlichen Bereich hast du nie ausgebildete Leute und klar, da musst du immer suchen, ja, und dann kommen die halt irgendwie durch einen Film hoch und dann.
Ja. Wir sprechen immer wieder und zwar auch notwendigerweise über die nach wie vor alles andere als paritätische Verteilung der Posten innerhalb der Gewerke. Also es gibt nach wie vor einige Gewerke, die ganz klar mit einem ganz großen Überhang männlich besetzt sind. Jetzt seid ihr vielleicht das perfekte Gegenbeispiel. Ich habe nachgeguckt bei euch auf der Website vom Bundesverband. Ihr seid aktuell 49 Castingdirektorinnen und Castingdirektoren, davon 41 Frauen und 8 Männer.
Immerhin, 8 Männer.
So, immerhin doch mit dabei. Ja. Ist die Castingdirektorerei eine Frauendomäne innerhalb der Branche?
Offensichtlich, ja. Ja, das ist im Beruf auch. Also das ist so wie die Berufsbeschreibung, die ich genannt habe. Es ist, du musst sehr gut zurückstehen können und Fäden im Hintergrund ziehen und ganz genau gucken, mit wem du wie umgehst, und sehr einfühlsam sein. Und das ist natürlich irgendwas, wo Frauen sich erstmal eher angesprochen fühlen, das zu machen. Und dann ist es auch in dem, ich sage immer, das ist so ein richtiger Frauenjob, wo man sagt, oh, vielen Dank, ich darf arbeiten und ich kriege sogar ein bisschen Geld dafür. Es ist halt wirklich erstaunlich schlecht bezahlt. Und da machen auch viele Männer, sagen dann, spinne ich. Ich arbeite doch nicht für 20 Cent die Stunde. Also warum sollte ich das machen? Also das ist auch ein bisschen der Grund. Genau.
Dabei ist ja euer Job innerhalb des Gesamtgefüges, also einer der wichtigsten, würde ich definitiv sagen, schon gleichbedeutend mit dem, was dann Regie und Produktion letzten Endes aus einem Film machen. Mal untergeordnet nur für den Moment die persönliche Leistung der am Film Teilnehmenden, also schauspielende Menschen, Kameralicht, Ton etc. Woher kommt das, dass, wo doch so viel von euch abhängt, da so eine, sage ich jetzt einfach mal, so eine geringe Wertschätzung da ist, was den Kuchen teilen angeht?
Ja, also ich glaube, das ist so aus der Geschichte geboren, es war so. Inzwischen ist es tatsächlich nicht mehr so. Also wir haben eine ganz große Wertschätzung inzwischen. Okay. Das hat sich wirklich total geändert. Es gibt ja auch bei der Deutschen Akademie für Fernsehen den Castingpreis seit Jahren schon. Der ist genauso gleichberechtigt wie alle anderen Preise. Wir sind dabei, eine Lola zu etablieren bei der Deutschen Filmakademie. Da sind wir auch guter Hoffnung, dass das klappt. Und auch international, bei den Oscars wird es ab diesem Jahr einen Oscar geben für Casting. Mhm. Also die Anerkennung ist total gestiegen. Es ist wirklich ganz toll. Und diese schlechte Bezahlung hat sich auch total verbessert. Sie ist noch nicht da, wo sie sein müsste, vor allen Dingen im öffentlich-rechtlichen Bereich, im Fernsehbereich ist es wirklich schon richtig krass, was da bezahlt wird, wie wenig da bezahlt wird und immer noch grundkalkuliert wird, auch zum Beispiel vom ZDF. Das ist noch nicht da, wo es sein muss, aber es hat sich total geändert und ich würde sagen, wir haben eine ganz große Akzeptanz inzwischen. Und ich finde, also das Entscheidende ist, Casting ist sehr, sehr früh immer eingebunden. Also ich bin oft bei großen Projekten, bei großen Serien für irgendwelche Streamer oder so, bin ich vor der Regie schon am Start. Und ich glaube, Casting bildet so stark auch das Bild, also kreiert das Grundbild
natürlich.
Ja, klar. Für eine Serie.
Ja.
Und das ist so unterschiedlich, wie man das besetzen kann. Und da ist dieser Input vom Casting extrem wichtig.
Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass von eurem Geschick ein Großteil des Gelingens jeder Produktion abhängt. Bin ich wirklich fest von überzeugt. Ich habe bei dir auf der Website mal ein bisschen gestöbert und habe da so große Produktionen der vergangenen Jahre gefunden, wie unter anderem Hagen von Tronje, wo wir hier auch in eine Stunde Film lange mit Janis drüber gesprochen haben, über diesen Film-Serie, ist ja beides gewesen. Die Kaiserin ist mit dabei. Oscars Kleid, Florian David Fitz, auch ein regelmäßiger Freund hier zu Besuch in eine Stunde Film. Was hast du bei diesen Produktionen gemacht?
Die Besetzung.
Erklär's uns, wie geht das?
Wie das geht, ja, also das sind natürlich sehr unterschiedliche Projekte, also ein gutes gutes Panorama sozusagen. Bei Oscars Kleid war es so, dass ich besetze inzwischen eigentlich immer nur die Erwachsenen. Okay. Ich mache das Kindercasting nicht, aber ich mache sehr oft Kindercasting, also zusammen mit meiner Kollegin Franziska Schlattner, die schon seit 25 Jahren machen wir das zusammen. Mhm. Und sie hat da die Kinder besetzt und da war natürlich die große Herausforderung, ein Transkind zu finden, ein Transmädchen. Und die große Diskussion darüber, nimmt man ein wirkliches Transmädchen oder nimmt man ein anderes Schauspielkind, was das spielt? Und wir haben beides versucht und haben dann auch sehr lange, weil das ist ja dann ein Transmädchen gewesen, die das gespielt hat, und wir haben sehr lange darüber diskutiert, ob das gut ist für sie, diese Rolle zu spielen und so in die Öffentlichkeit zu kommen und so. Also das war ein ganz großer Teil davon.
Ja.
Und da war natürlich der Florian, der ja auch das Buch geschrieben hat, er hat ja nicht Regie geführt, sondern das hat Hüseyin Tabak gemacht, aber er hat großen Einfluss genommen und hat ganz intensiv mitgesprochen zu diesen Dingen. Er hat ja die männliche Hauptrolle gespielt und dann war das, ansonsten war es eine klassische Besetzungsarbeit, wo man sich überlegt, wer könnte das spielen. Dann sucht man sich eine Reihe von Schauspielerinnen aus, die zum Casting eingeladen werden. Und dann danach bespricht man dann, wer am besten so gepasst hat für die Geschichte, für den Partner und so. Das ist so der Weg.
Das finde ich nämlich besonders spannend, weil das, glaube ich, auch viele nicht wissen, ob sich da in dem Augenblick für euch die Tür schließt und ab da übernimmt dann die regieführende Person oder ob ihr dann quasi in dem Prozess auch noch weiter involviert seid, nämlich diejenigen, die ihr vorgeschlagen habt, dann auch nochmal einzuordnen gemeinsam.
Ja, also das ist, also auf jeden Fall, wir reden bis zum Schluss mit. Es ist auch so, dass das inzwischen, früher war das, hat man die Regie, also neulich hat meine geliebte Kollegin Andorte Praker aus ihrem Berufsleben erzählt in der Filmakademie und hat gesagt, früher hat sie das einfach alleine gemacht mit der Regie. Sie beiden haben die Besetzung gemacht. Das ist ja überhaupt nicht mehr so. Also du hast ja in einem Besetzungsprozess in den Gesprächen die Redaktion, den Sender oder den Verleih bei Kino. Du hast Produzenten, meistens zwei, einen Produzenten, eine Producerin zum Beispiel. Du hast die regieführende Person. Und das sind mindestens immer 5 bis 7 Leute, die da mitsprechen. Bei Hagen habe ich mit der gesamten Chefetage von der Konstantin gezoomt. Also wirklich, aber alle, jeden und alle, die man kennt, saßen mit bei allen Besetzungsgesprächen. Also das ist inzwischen, da ist es extrem wichtig, dass wir natürlich unsere Haltung vermitteln und kämpfen für das, was wir richtig finden und das aber auch mit den ganzen großen Tieren sozusagen durchsetzen. Und dann muss man sich auch immer so entscheiden, auf wessen Seite man steht. Also für mich ist eigentlich immer die Regie natürlich entscheidend. Aber es gibt jetzt auch zum Beispiel bei der Kaiserin war die Kati Eisen, die das alles geschrieben hat, sie ist die Showrunnerin von der ganzen Serie und sie war meine absolute Partnerin sozusagen. Ja. Da ist sie dann entscheidend für mich oder das ist das, was ich im Gespräch, wo ich sage, das soll so sein, dass es für sie richtig ist. Mhm. Und dann ist es eher eine vermittelnde Tätigkeit von mir gegenüber der Regie oder so, ja. Also man muss es bei jedem Projekt ganz neu anschauen und schauen, wer hier jetzt eigentlich der Federführende ist, um dieses Ding gut hinzustellen.
Ich finde das mega spannend und muss diese eklige Nachfrage an der Stelle unbedingt stellen, weil wir das natürlich auch mitkriegen, Thema Einflussnahme bei Produktionen, auch aus Marketing-Sicht. Und das mittlerweile, da beklagen sich auch gerade wirklich jüngere Menschen aus der Branche drüber, dass besetzt wird, / versucht zu besetzt werden, teilweise nach Social Media Erfolg, dass geguckt wird, wenn eine Person X, ich will gar nicht so weit gehen und sagen, ungeachtet der schauspielerischen Qualität, aber fast schon übergeordnet, doch eine Menge an Follower mitbringt, dass man doch so jemanden dann bitte besetzen soll.
Ja, das war immer schon so. Das waren früher, waren das Comedians, dann waren es YouTuber, dann waren es die Influencer. Das ist immer schon so gewesen, dass man sagt, ja, wer wird gerade von möglichst vielen Leuten gemocht und gesehen, können wir die nicht einbauen? Und das kann ich auch verstehen, dass man das versucht, aber man muss es immer an den richtigen Platz stellen. Also ich habe gar kein Problem damit, wenn eine Influencerin lustig ist und cool. Wir haben das auch bei Fuck You Goethe, haben wir schon Dagi B und was weiß ich dabei gehabt. Die hat dann halt eine kleine Rolle gespielt.
Ja.
Oder bei Das schönste Mädchen der Welt hatten wir auch einen ganz bekannten YouTuber in einer Rolle von in dieser Klasse und der hatte richtig Talent. Wir haben ihn halt gecastet und wir haben gesehen, er hat richtig Talent und dann konnte er auch eine größere Rolle spielen. Ich finde es halt wichtig, dass man das überprüft.
Ja.
Und natürlich gibt es so bestimmte Sender und Sachen, Leute, die dann mit Listen kommen und sagen, ja, aber die ist nicht bei uns nicht bekannt genug oder sowas. Und da bin ich persönlich dann so, dass ich sage, ja, da bin ich einfach raus. Also ich kann mir ja aussuchen, was ich mache, welche Projekte ich mache. Und da suche ich mir einfach das nächste Mal wirklich was anderes aus, weil mich interessiert es nicht. Ich finde das, ich kann immer alles verstehen und man kann alles versuchen, möglich zu machen. Aber ich bin jetzt auch jemand, der, ich habe schon eine Meinung und natürlich auch sehr, sehr viel Erfahrung. Und das wissen die Leute auch, wenn sie mich buchen, dass ich das auch sage.
Ja.
Und dass ich dann versuche, eine Möglichkeit zu finden. Aber wenn sie nicht da ist, dann kann man sie nicht wahrnehmen.
Ja, dann kann man sie auch nicht kreieren oder erfinden.
Ja.
Oder kann es versuchen vielleicht, aber ich glaube auch nicht, dass das dann von Erfolg gekrönt ist. Was ist dir denn als Casting-Direktorin grundsätzlich lieber, wenn Regie oder Produktion, ich fasse das jetzt mal so zusammen, einfach auf dich zukommt und sagt, finde uns bitte die und die Person, also es eine ganz klare Vorstellung gibt und du dich dann auf die Suche machst nach der Nadel im Heuhaufen und genau im Endeffekt schon weißt, was gesucht wird, oder wenn die Produktion zu dir sagt, wir haben keinen Plan, wir haben ein Buch, bring uns jemanden.
Ja, diesen Unterschied gibt's gar nicht so stark eigentlich,
okay.
Weil für mich ist es so, eben hier ist das Buch oder das Treatment oder das Konzept, es gibt ja auch oft noch gar nichts, ja, und dann arbeitet man sich dahin und ich bin so, dass ich immer versuche, eine große Bandbreite erstmal anzubieten, weil für eine Figur gibt es dann bestimmt 20 Schauspielerinnen, die unterschiedliche Facetten für diese Figur bedienen und wo man dann anhand von diesen Schauspielerinnen sagen kann, willst du die Geschichte eher so erzählen? Wenn es diese Schauspielerin spielt, dann ist die Figur grundsätzlich einfach vielleicht etwas abweisender, weil sie einfach so einen inneren Schmerz hat. Oder willst du es lieber über eine Arroganz erzählen oder also so, ne?
Mhm.
Also das sind die Facetten und das macht ja wahnsinnig Spaß. Und da in dieser Besetzungsarbeit, in dieser ersten Besetzungsarbeit passiert ganz, ganz viel fürs Drehbuch auch nochmal.
Ja.
Dass man die Figuren auch nochmal vertieft in eine Richtung bringt. Und es gibt auch, ich habe es auch erlebt, zum Beispiel mit Bora Daktikin, mit dem ich ja ganz, ganz viele Jahre sehr gut zusammengearbeitet habe. Wir haben zum Beispiel bei Doctor's Diary, da war er ja praktisch der Showrunner, er war eigentlich der erste Showrunner in Deutschland. Weil er hat da die Bücher eigentlich nur geschrieben, in Anführungsstrichen, aber er hat alles andere entschieden, also von der Besetzung über Kostüm, alles. Und da haben wir das zum Beispiel so gemacht, dass wir die zweite Staffel und auch, glaube ich, die dritte Staffel uns vorher getroffen haben. Und ich habe ihm SchauspielerInnen gezeigt.
Ja.
Und wir haben die besprochen und gesagt, ja, die sind doch spannend für die nächste Staffel. Und dann hat er sich die hingehängt und hat für die geschrieben.
das ist
auch toll.
Also ja,
das ist
ja,
auch
ja.
So, es gibt so viele Facetten und Formen, wie man da rangehen kann. Ne?
Ja.
Und ich finde es halt langweilig, wenn jemand sagt, ich will genau das und das haben, dann denke ich, ja, dann such dir das mal. Also dann fehle ich ja irgendwie.
Ja,
mit
ja,
meinem
ja
Blick.
Genau. Ja, ja. Geht's denn manchmal auch, sage ich mal, wenn das ist ja auch ein interessanter Punkt, weil das zumindest ja uns gegenüber auch immer mal wieder so erzählt wird, dass es Drehbuchautorinnen, Autoren gibt. Oft sind das dann ja Regisseure, die ihre Bücher selbst schreiben, also Autorenfilmer, die schon eine Rolle genau für eine Person schreiben. Geht das dann an euch vorbei oder läuft das dann trotzdem über euch, wenn ich sage, ich schreibe jetzt Film X und weiß genau, diesen Film mache ich nur, wenn ich die Person in der Rolle bekomme, weil für wen anders mache ich es nicht?
Ja, das ist unterschiedlich. Manchmal sind ja Sachen auch schon für jemanden geschrieben, also gerade Fernsehspiele oder so mal für irgendjemanden schon geschrieben. Da ist dann der Kontakt schon hergestellt, dann weiß die Person das schon, dann läuft es nicht mehr über mich. Und manchmal ist es so, dass jemand sagt, ich wünsche mir für diese Hauptrolle, keine Ahnung, Caroline Herfurth, und dann kann ich sagen, ja, das kann ich mir vorstellen, dass sie das interessieren würde, dann nehmen wir mal Kontakt zu ihrer Agentur auf oder so.
Ja.
Wenn es so ist, genau.
Die dreht ja nun mittlerweile komplett ihre eigenen Filme und das auch sehr erfolgreich.
Ja, aber sie ist auch offen für andere Sachen. Also sie liest schon auch. Also ich habe schon öfter auch ihr Bücher von anderen angeboten. Die hat sie dann doch letztendlich immer abgesagt, weil sie dann keine Zeit hatte. Das ist das Problem. Ja. Aber sie macht natürlich tolle eigene Filme.
Ja, dann werden wir uns wahrscheinlich bald wiedersehen zu Wunderschöner. Ist ja mittlerweile angekündigt und mit Starttermin versehen. Und dann ist sie eigentlich auch immer bei uns gewesen mit ihren Filmen. Gibt es in deinem beruflichen Leben noch eine unbesetzte Rolle im übertragenen Sinne? Irgendwas, obwohl du schon so lange dabei bist, wo du sagst, das habe ich noch nicht gemacht, das fehlt mir eigentlich noch. So ein Projekt würde ich gerne mal machen.
Ja, ich freue mich immer eigentlich über jedes, was neu kommt. Jetzt wieder total spannende, interessante Sachen, und das ist so toll, weil das ist dann immer so ein Abenteuer. Ich freue mich dann immer wieder völlig neu loszulegen.
Worüber kannst du schon reden?
Eigentlich kann ich jetzt noch gar nicht so reden, weil das sind alles Greenlights, sehr viel für Netflix, aber super interessante Sachen, und wir hoffen natürlich jetzt total, dass wir die dritte Staffel für die Kaiserin gegreenlightet bekommen. Da habe ich jetzt auch schon so erzählt bekommen, was da alles kommt, und es wird auch total spannend, wieder die zu finden.
Ja, dafür drücken wir alle Daumen und natürlich auch für alle weiteren Projekte, die da kommen. Es war super spannend, mal über deinen Beruf ein bisschen ausführlicher reden zu können. Daniela Tolkien zu Gast in Eine Stunde Film. Herzlichen Dank für den Besuch.
Vielen, vielen Dank für die Einladung nochmal.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Es ist jetzt tatsächlich etwas über 30 Jahre her, dass wir, sofern wir damals überhaupt schon lebten und auch ins Kino gehen durften, ich weiß, bei dir ist da, du warst da schon.
Hör auf jetzt! Das ist unverschämt.
Es war tatsächlich einer meiner ersten, nicht der erste, aber meiner ersten Kinoerlebnisse, Der König der Löwen als Animationsfilm, auch heute noch heiß und innig geliebt, aber so gruselig,
schön,
dass ich es meinen eigenen Kindern noch nicht gezeigt habe.
Ja.
Vor 5 Jahren gab es dann von Jon Favreau dieses total herzlose Copy-and-Paste-Remake, was ja eigentlich mehr oder weniger wirklich 1:1 in den Einstellungen das Gleiche war. Nur, dass es nicht mehr animiert war oder gezeichnet, sondern fotorealistisch animiert.
Ja, vom Computer so quasi ausgespuckt. Ich erinnere mich.
Ich fand so ein totales Uncanny Valley. Für mich hat einfach überhaupt nicht zusammengepasst, dass ich dachte in der totalen, ich sehe einen Dokumentarfilm über die Savanne in Tansania und dann sprechen die auf einmal. Deswegen hatte ich bei Mufasa, dem Film jetzt, ein bisschen Bedenken, und ich bin, glaube ich, etwas glücklicher aus dem Kino gekommen als du.
Da bin ich sehr gespannt, wie wir da hinkommen. Für euch zum Wissen, es ist die Vorgeschichte des König der Löwen, egal ob jetzt Zeichentrickversion oder diese Fotorealismus-Animation von 2019. Denn wenn es, sage ich jetzt einfach mal so, Anna, und ich glaube, es ist da fast gar nicht möglich, diesen Spoiler, der auch kein wirklicher ist, zu verhindern. Ich zäume es mal so auf und sage, wenn es eine Frage gab nach König der Löwen, wenn dieser Film eine Frage unbeantwortet gelassen hat, dann vielleicht die, wie Mufasa und sein Bruder Scar im Original, was eigentlich zwischen den beiden in der Vergangenheit passiert war, dass die so verfeindet miteinander sind.
Ja, das lernen wir jetzt in dieser Vorgeschichte Mufasa, der König der Löwen. Und das lernen wir erstmal in einer Rahmenhandlung, in der wir, jetzt wird es stammbaumtechnisch sehr kompliziert, die ja. Enkelin von Mufasa, nämlich Kiara, also quasi die Tochter von Simba, zusammen mit Pumba und Timon, die wir ja auch aus der König der Löwen können, und Rafiki, das ist dieser Affe mit dem Stab in der Hand, die sind zusammen in einer Höhle und Simba ist gerade auf Jagd weg mit seiner Frau Nala. Und Kiara fürchtet sich, weil es draußen regnet, gewittert. Und dann fängt Rafiki an, eine Geschichte zu erzählen. Und das ist eben die Geschichte ihres Großvaters von Mufasa. Wie der wirklich noch als junger Löwen, sagt man da eigentlich Welpe? Ich sage jetzt einfach Löwenwelpe. Ja. Bei einer Sturzflut von seinen Eltern getrennt wird, fortgespült wird und als Waisenjunge in einem neuen Rudel ankommt, adoptiert wird und da eben auf Taka trifft, der das gleiche Alter hat und die beiden beste Freunde werden, sehr zum Entsetzen von Takas Vater, weil eigentlich ist Taka der Prinz, der mal König werden soll. Takas Mutter wiederum adoptiert Mufasa wirklich. Er wächst also bei den Frauen auf und dann nochmal gefühlt eine Flutwelle später, beziehungsweise ein paar Jahre später, sind die beiden wieder getrennt von den Eltern, also dann diesmal von Takas Eltern, und sind auf der Suche nach dem mehr oder weniger gelobten Land und werden von einer, von einem Rudel vertriebener. Ja, wie heißen die?
Ja, Outsider, die Outsider, so eine, wie so eine Art Löwengang, die so durch die Steppe streift, angeführt von so einem mächtigen weiß-grauen Löwen. Auch das ist so ein bisschen die farbliche Unterscheidung im Film, dass ja nun Mufasa sehr, sehr goldblond ist. Die Outsider sind so eher weiß-grau und interessanterweise, was die Farbgebung und auch Sinngebung der Geschichte angeht, Taka quasi farblich auch genau dazwischen. Also nicht ganz so weiß-grau wie die ganz Bösen, hat halt aber auch nicht dieses goldleuchtende Fell von Mufasa. Und ja, damit haben wir sozusagen die, also einerseits die obvious Geschichte, die uns erzählt wird, aber sehen das eben auch unter anderem in dieser Farbgebung, wo das Ganze schließlich natürlich in diesem Fall, und deswegen ist es kein eigentlicher Spoiler, hinauslaufen muss.
Ja, und von diesen herumstreuenden Löwen vom Anführer werden sie dann auch erstmal zur Rede gestellt.
Wer von euch beiden hat meinen Sohn getötet?
Das war ich. Der Löwe hier ist bloß ein Streuner. Lasst ihn gehen.
Kiros, der andere ist kein Streuner.
In ihm fließt das Blut des Rudels.
Das letzte Blut des Königs. Blut für Blut.
Ja, Blut für Blut, das Leben in der Savanne ist hart, auch für Löwen, denn Taka fällt natürlich seinem Freund in den Rücken und wird, wir können es jetzt einfach sagen, weil wer sich den Trailer angeguckt hat, also
wollte,
die
Leute sind ja
nicht blöd.
Ich wollte das als Frage formulieren und sagen, sag mal, Taka, den kennen wir ja noch nicht, wie buchstabiert man den?
S-C-A-R.
Ah, okay, alles klar, dann ergibt es natürlich Sinn.
So, das Ganze ist natürlich wieder nicht animiert, sondern als fotorealistischer Animationsfilm. Und genau darüber habe ich mit Barry Jenkins auch gesprochen, das hört ihr gleich. Es ist natürlich auch ein Musical nicht, aber es wird Disney-like gesungen. Und Achtung, Tom Westerholt, ich erinnere dich daran, du hasst es, wenn gesungen wird in Filmen. Also halte dir jetzt bitte die Ohren zu.
Mein Bruder, bin ich König, bleibst du bei mir.
Bei dir,
bei mir, mein Bruder,
kein Bruder.
Wenn wir Vinyagen gewinnen, wir
hier kommen wir.
Los geht's!
Dieser üblen Nachrede, die mir hier seit Jahren schon widerfährt von der hochgeschätzten, geliebten Kollegin Frau Wollner, der werde ich jetzt ein Ende bereiten, denn das stimmt ja so alles gar nicht. Ich war und bin nach wie vor großer Fan vom Original König der Löwen, unter anderem deshalb, weil die Songs darin wirkliche Evergreens für die Ewigkeit sind, weil so tolle Songs dabei sind, die gleichzeitig storydienlich sind, die eine Story nach vorne bringen. Und was du gerade eingespielt hast, ist für mich schon das Problem itself. Wir haben da gerade schon drüber geredet beim zweiten Teil von Vaiana. Dieses Bruder, mein Bruder, uns fällt kein sinnvoller Text für einen Song ein. Mein Bruder, Bruder, mein. Die Songs sind alle vollständig belanglos. Es ist nicht ein einziger Hit in diesem Prequel. Es ist nicht ein Song drin, der Hitqualitäten hat. Und da bin ich mit dem Rant auch wirklich schon fast fertig. Ich habe nach wie vor ein großes Problem mit fotorealistisch animierten Tieren, die nicht nur sprechen, da komme ich vielleicht noch drauf klar, aber wenn fotorealistisch animierte Tiere anfangen zu singen und dann noch in so einer Szene Antilopen quasi einen Chor miteinander bilden, da bin ich visuell einfach raus. Und das, obwohl, und damit kann ich es auch schon beschließen von meiner Seite, obwohl ich die Geschichte, die erzählt wird, nämlich diese Vorgeschichte von Mufasa und Scar und wie aus den beiden dieses merkwürdige Bruderpaar geworden ist. Scar immer noch, wenn ihr euch ans Original erinnert, immer noch irgendwie im Rudel, aber er darf nie so richtig dabei sein, was da im Vorfeld passiert ist. Diese Geschichte, die finde ich hier toll erzählt. Meine Probleme in diesem Teil sind, in Klammern mal wieder, die Musik, die ich einfach nicht gut finde. Und wie gesagt, singende, fotorealistische Tiere, ich weiß nicht.
Also Notiz an mich, Tom Westerholt, nicht mehr einen Film mitnehmen, in den auch nur in irgendeiner Art und Weise musiziert oder gesungen wird.
Das im stimmt Jahr. Nicht!
Also mich hat die Geschichte auch auf jeden Fall auf einer emotionalen Ebene gehabt und mich hat auch das Visuelle mehr abgeholt, als es der Vorgängerfilm von 2019 noch gemacht hat. Da finde ich schon krass, wie schnell sich die Technik einfach weiterentwickelt hat, weil ich es einfach vor 5 Jahren wirklich total creepy fand, wenn die Löwen gesprochen oder auch gesungen haben. Hier hat mich das überhaupt nicht gestört. Ich war bei den Bildern voll dabei. Ich fand das auch schön, wie ja hier wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes Brücken gebaut worden sind, oder? Steinklippen zum Originalfilm. Ob du jetzt das Original von 2019 oder 94 nimmst, ist dann auch schon wieder was Wumpe. Es ist was Eigenes. Ich mochte auch dieses Düstere der Geschichte, aufgelockert mit der Rahmenhandlung, weil da ja auch gespielt wird. Da wird mit der vierten Wand gebrochen. Da
ich liebe Disney Rafiki. Ich liebe Rafiki, ja, in diesem Teil noch mal mehr als jemals zuvor.
Timon und Pumba, die sind sowieso für mich die größten. Also ich habe mich in dem König der Löwen tatsächlich wohler gefühlt als in der 2019er Version. Und natürlich kann man 1994 einfach nicht toppen.
So, da finden wir uns doch am Ende wieder ganz versöhnlich wieder, wir beiden.
Ja, zum Glück.
Wie war's mit Barry Jenkins, den enge Freunde natürlich auch Jerry Bankins nennen dürfen?
Ja, tatsächlich habe ich Barry Jenkins schon mehrfach getroffen und ich muss zur Erklärung sagen, vor dem Interview haben wir nur die obligatorischen 40 Minuten zu sehen bekommen. Es gab danach auch ein kurzes Q&A mit ihm in der Astor Film Lounge. Da war er tatsächlich alleine. Beim Interview hat er dann seine langjährige Editorin Joy McMillan mitgebracht, die alle seine Filme geschnitten hat, die also auch tatsächlich aus dem Realfilm, aus dem fiktionalen Spielfilm kommt. Und er hatte bei dem Q&A morgens gesagt, und an dieser Stelle möchte ich noch kurz, mein Aufnahmegerät hat die erste Minute versagt, deswegen habe ich die erste Minute quasi das Backup vom Backup genommen. Klingt ein bisschen muffig, bleibt dran, ab Sekunde 56 wird der Sound klarer. Und er hatte morgens beim Q&A gesagt, dass er eigentlich mehrfach das Angebot, König der Löwen zu verfilmen, abgelehnt hat. Und da wollte ich wissen, warum zum Teufel hast du No gesagt?
Interesting. Why did I hesitate to say yes? Because I did not hesitate to say no. I just assumed, when I assume things about the project, I allow the outside world, which is pretty constant, this thinking, and the assumptions that a filmmaker who makes a small film like Moonlight doesn't make a massive film that's based on pre-existing material like Mufasa. But again, I made that choice without reading the actual script, without actually engaging the material. So in a way, it's a cop-out, you know? It was a total cop-out. And once I did read the script, it was very clear that the actual characters, the actual story, what was happening in the film was very much related to so many of the things that had happened in my previous work. I actually understood why they had come to me with this project, which wasn't the first, large-scale tempo film.
I have been offered, but it was the first one where I just saw so many things that were directly connected to what we do, myself and Joy, in our other work. It was just like on a much different canvas.
When you pitched it to you that you're doing The Lion King live-action remake, you have to edit something you've never done before, what was your first thought?
Are you sure? but after he was like, you need to read the script. It's special. I could definitely see how Barry could bring his vision to a story like this. And it wasn't lost on me that the process would require us to make this movie not once, not twice, not three times, but about four or five different times. Each voice record, each round of notes from the studio, each round of notes with our visual effects department and our animators. The story was slowly but surely built upon this, but it takes a craft of being very consistent and also paying attention the whole entire time to make sure that you are trying to tell the story that you initially started telling.
It was scary when you asked me, are you sure? Because they hadn't read the script, none of them. Speaking of Joy, James, Adela, and Mark, all these people from Moonlight, they hadn't read the script. And so they were in the same place I was in this hesitation moment you mentioned. And I was like, man, what if they do read it and they don't see what I see? Because making this film without them, that would have been incredibly difficult. I probably would have stayed in the no camp if they hadn't decided that they wanted to jump into.
It's a long way from Moonlight to Mufasa. When I first read about it, I thought it's very brave because for you, especially technologically wise, it's something really new. Mm-hmm. And even I watch a lot of movies, I write and talk about movies. And at the moment, I have a discussion with one of my editors. She wants what's coming next? What can we look out for in the next weeks? And I say it's Mufasa and it's a live action animated film. And she's, what the heck is it? Now, how do you explain to someone who's not familiar with the technology how it's done?
It's very, very difficult to explain that. It takes a long time. I did want to say it's a long way from Moonlight to Mufasa, but that way is paved with Ipto Shrika Talk and especially the Underground Railroad, which to me, scale-wise, was just as big as this. Just on a, in a different way. And it's interesting, I had this random story. I had this incident this morning where I get to the cinema and I say, where's the restroom? They're like, oh, it's downstairs. So I go downstairs and there's a D and there's an H on the door. I don't speak German. What is D and what is H?
Damen und Herren, ladies and gentlemen.
There you go. Thank you very much. And so I don't know what that is. But I also remember when I went to film school, I didn't know what that was either. We shot everything on film. I had no idea how you expose a piece of film. And you'd assume, well, I assumed someone from my background, a kid who grew up poor in the projects, how am I ever going to learn these things? I'm so handicapped from this process because I didn't have all these other tools. But, if you grow up in a disadvantaged way, you develop certain skills. So I go, oh, D and H. Oh, in Spanish, hermano means brother, and I think in French it's homme, H-O-M-M-E. I was like, oh, so it's definitely the H. I push the door and there's a urinal. It's like, great. Literally, this was how you figure out how to use technology to make this film. It's just like, okay, there's this thing and there's that thing. There's trial and error, and slowly you figure out that's the wrong thing. This is the right thing. And eventually you learn, not only is that the right thing, this is the right way to do that right thing. By right, I mean this is how we do it in our image. The simplest version of this technology is if you can imagine an image, you can create it. But you have to just take real care in creating that thing because it's all virtual. And so I think I'm so sorry, podcast listeners. I'm talking about bathrooms, but that is the simplest way I can describe what it's like to be in a virtual production.
But how was it for you? I mean, on an analog or even a digital real life fiction film, you get the dailies and you have material and you choose the rhythm, the edit. But I can imagine having an animated film, there's only the material you really have.
That's why they call this live action animation. She does have dailies. She's working with nothing but dailies. There isn't an animator who's giving her, this is the material, put it in. Every time, Joy has to deliver. I'll let you explain it.
The thing that I always talk about, what was so important in making a movie like this, is communication. And so for me, even though I had a ton of work and I was cutting the voice records, I always took the time to listen to Barry when he was working with a storyboard artist because I could hear what his intention was for the scene. So when we first introduced the villain Kyros, how he wanted to reveal Kyros, I'm like, okay, that stuck in my mind. So when I'm working with the previs dailies, I remember, okay, this reveal is going to happen here. And even though we manipulate it a little bit differently, because, you know, 2D, you know, storyboard animation is way different than, you know, the lines actually moving in the virtual space, I knew what Barry's intention was. And so it was basically like building blocks, like starting from, you know, the blueprint, which was the voiceovers, and continually building it piece by piece. And so, for instance, the previs dailies, that was a building blocks for the animators, because they would get my scenes that had the previs cut together, and they would take each shot and they would start animating on top of that, and they would start creating from scratch. But our previs was a blueprint from them. And then the thing that was really helpful is that in the meetings, you know, the previs can only do so much, but like the expressions of like Taka, the expressions of Mufasa, the light in their eyes, all of that was things that Barry specifically talked about with the animators. So as they were creating, they started to develop the look of how these animals look in real life, like the cinematic language and like the context of like the fur and the particulate in the air. All of that was like decisions that Barry was actively making with the animators.
You talked earlier in the Q&A about the how the movie was made, and you mentioned that the animators were playing in on the soundstage. And I was wondering, there were other films where like the real actors who also gave their voices were acting. Why did you choose to have the animator doing it?
It's because this was technically just more difficult. Because in those films, typically, like something like Avatar, something like Planet of the Apes, both the characters and the actors walk on two legs. In our film, the actors walk on two legs, but the characters walk on four. And it's just, there's no, it seems like it would be simpler, but there wasn't an algorithm that existed in the Unreal Engine, in the animation space, that would allow a transaction that would translate the bipedal movement to become quadrupedal. And it was too, if we brought real actors in to do that, the time it would took to maybe explain to them how to move in a way that it would translate, because there's literally there's people in real time translating the movement into animation, it would have just been too much. And also too, what we were doing, the actors had done the work communicating the tone, the atmosphere, the drama or the comedy of the scene and their voices. It was then important for the animators to sort of translate that into movement. And I think in a certain way, there's something really cool about this, because the animators are, it's like they're painting, you know, this is animation, they're drawing the frames. In this case, you assume because it's digital, they're just drawing by typing in ones and zeros, this coding. But it felt like, I don't know, it was like this lovely breakthrough to bring them onto the set and be like, no, you're going to draw with your body, because you understand how if you move this way and not that way, the animation, literally we'd be on the stage, the models would just like sink into the floor. Like that's how specific it was. But once they got a really firm grasp on it, you could really create. I remember there's a scene that's in the film. It begins shortly after the clip you guys saw, where two characters are having a conversation, and the one character is walking around and around the other character. And it was really lovely to go, hey, because we're playing the scene that Joyous cut. It's fixed in time, the audio delivery of it. That line, I think that line wants to be performed to their back. And so we'd redo the blocking in real time and reshoot it in real time. And that's something about this style of animation that was different. And it was, to me, it was really important for the animators to be the one doing it, because they understood both scientifically how to make it happen, but it was great to show them emotionally, this is why it needs to happen this way.
Emotions are a really good point. This morning at the movie theater, a lot of people around me were crying. Usually I'm the first one crying, and I think I will cry when I see the whole film. There was when the last one, 2019, came out, there was like the sort of backlash that it's Uncanny Valley, that it's too realistic in a way and too unemotional. What did you do to avoid it? Because it's so emotional and you see in their eyes and you really feel it. How did you do that? Are you a magician?
I am not a magician. I think that this film stands on the shoulders, stands on the foundation built by that film. That technology, that visual grammar, especially applied to something people have such a strong relationship to, it was just very jarring. It was very shocking, you know, and fortunately for us, we don't have to deal with that same initial shock. And instead, people's eyes have adjusted, you know, to the thing they're seeing. You know, people have adjusted to the idea there's going to be a new iPhone every year. And so the wow factor is a little bit less every iteration. And that's perfectly fine. So I think we're sort of coming in, you know, off the strength of that work that's been done, not a magician. And yet I also think too that, you know, the thing that we did do working with the animators was to try to come up with, you know, we're used to looking at the human face. We understand the raising of a brow, the setting of a jaw. We can read that, you know, like nonverbal communication. We don't have those same tools with lions. Their faces are very different and we don't see them as often. So we just tried to come up with a language and manipulating the muscles in their faces. And we felt with the studio, we had an agreement that we would take more liberties in doing that to add up to a more emotive experience. It was only 39 minutes you saw today. There's another 100 minutes. I'm sure we'll get those tears at some point.
You definitely will. It was just like, I can't quite, when I'm only seeing 30 or 40, 39 minutes, it's...
But it's a very fun film, listener. You know, there's comedy, there's laughs. You know, I think the moderator here was just laughing too much and could not get to the crying.
I mean, I was 10 when the first came out back in the days.
Yeah.
So it's a story I grew up with, like, mm-hmm. our listeners. Yeah. What would you say is the emotional center or the core of the story?
There's quite a few. You know, there's a couple of relationships that I really love in this film. One of the obvious ones is between Mufasa and Scar, or the characters named Taka in our story, but also between Mufasa and Rafiki. It's just like a really beautiful... I think this idea of characters from different backgrounds coming together and understanding that there's a way for them to learn from one another and sort of become family, this idea of the circle of life. There's something really beautiful about that. And it was great to get these characters and really put them in scenarios where those things are tested. And somehow glass half empty, glass half full, where those tests yield better people. I think that's what's really the foundation of the film for me.
And for you?
Like Barry said, the relationships between Mufasa and Taka and Rafiki and Mufasa, but I also love Zazu. He is a fan favorite. And it's nice to see how these characters originated and how they found each other. I think it's a really special movie. And the thing that I love that Barry did is every character has their own story. They all have their own arc. They're not just little side characters. And I think that's the part that I really enjoy about this film, is that we take the time to explore everyone's journey.
Yeah, I can't wait seeing the rest. And I will definitely bring my tissues.
Abracadabra.
Thank you very much. It was great talking to you.
Thank you.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kurzer Rausschmeißer von mir hinten dran. Es geht um zwei Brüder aus Berlin, die seit 3 Jahren jetzt schon zusammen in der NBA spielen, der besten Basketballliga der Welt, und das sogar auch noch im selben Verein.
Zwei Brüder aufgewachsen in Berlin.
Ich kann es gar nicht fassen, weil es halt alles viel zu schnell passiert.
Auf der einen Seite bist du Bruder, auf der anderen bist du Teammate.
Wagner Brothers, jetzt oder nie.
Die Wagner Brothers, jetzt oder nie, neue Sportdoku in der ZDF-Mediathek, da bin ich etwa so raus wie du bei Musicalfilmen, wobei ich Basketball an sich ja tatsächlich schon cool finde und du wirst lachen, früher bei jedem Heimspiel der Telekom Baskets Bonn war.
Weiß ich doch, deswegen habe ich es doch rausgekramt und hier wird es jetzt sogar cool hoch X. Wer nicht ganz auf der Höhe ist, ordne ich schnell ein. Moritz Wagner ist der ältere der beiden, ist jetzt 27, Franz ist der jüngere mit 23 Jahren, haben beide beim Bundesligaverein Alba Berlin angefangen, dann hat erst Moritz ein Stipendium an der renommierten Michigan University bekommen und hat es von dort in die NBA geschafft, über Lakers und andere Vereine ist er dann bei Orlando Magic gelandet und der kleine Bruder Franz, er ist ja nur 2,8 Meter, ne? Moritz ist 2,11 Meter, also der
ich kleine... Ich bin 1,68.
So, Franz, der kleine, der jüngere, der ist dann quasi so in Etappen hinterher und ist 2021 auch von der Michigan University aus direkt von Orlando gedraftet worden.
Das wird jetzt hier aber nicht so ein Sport-Nerd-Klopper zum Schluss, oder?
Gemach. Ich musste es ja, wie gesagt, mal kurz einordnen für alle, die nicht ganz so im Basketballboot sind. Das Besondere an diesen Brüdern ist einfach, die haben es halt beide nicht nur aus Deutschland in die NBA geschafft, da gab es auch andere vorher, klar, Dirk Nowitzki immer noch der GOAT aus deutscher Sicht, Dennis Schröder schon angesprochen, Nationalmannschaftskapitän, Detlef Schrempf früher, also es gab ein paar, aber zwei ausländische Brüder, die dann auch noch fürs selbe Team spielen und das extrem erfolgreich, das ist selbst in der NBA noch ein echter Hingucker und das macht sie für diese Riesenshow, die ganze Liga ist, halt einfach auch noch interessanter. Was die beiden Wagner-Eltern von Berlin aus sowohl freut für die beiden Jungs, als aber auch sorgt. Und auch das sehen wir in der Doku.
Basketball ist nicht nur Sport, sondern Lifestyle. Ich fand, alle waren offen, relaxed. Da war vom ersten Tag an klar, okay, hier sind wir richtig.
Ich mache mir Sorgen, dass sie den Bezug zu sich und dem, was sie für sich wichtig finden, verlieren. Ist es das, was dich glücklich macht?
So, und da kürze ich kurz ab, denn ich könnte wirklich locker eine ganze Stunde über die Wagner-Brüder und diese vierteilige Doku ab circa 45 Minuten reden.
Man muss also kein Basketball- oder NBA-Nerd sein, um diese Doku irre interessant zu finden.
Genau das ist der springende Punkt, denn sie ist eben nicht nur irgendeine Sport-Doku, die, was für ein geiler Zufall, auch schon vor der WM begonnen wurde zu drehen. Also dieser 2 Jahre Filmzeitraum begann schon vor der WM. Also dieser völlig überraschende Weltmeistertitel der deutschen Herren-Nationalmannschaft von letztem Jahr ist natürlich auch mit drin, sondern nicht nur das, sie ist vor allem eine Doku über zwei Brüder fern der Heimat, die zusammen da in Orlando in einer WG leben miteinander, die halt auch noch so Best Buddies sind und die immer noch nicht glauben können, was da eigentlich mit ihnen abgeht.
Dieser Beruf erlaubt dir einfach, ein Kind zu sein. Das Coole an der NBA ist, dass man bezahlt wird für Basketballspiele am Ende des Tages.
Zwei Berliner Jungs in einer Fremde, die natürlich jetzt auch immer mehr zu so einer Art zweiten Heimat wird und die zwei extrem liebende, tolle Eltern haben, die super oft mit dabei sind, wann immer es geht. Und diese Wagner-Clan-Family-Story, die es letzten Endes ist, in diesem irren Zirkus NBA in Amerika, die ist mega sehenswert gemacht, ist ganz toll gefilmt und montiert worden, sehr intim in vielen Szenen, also ganz nah dabei, aber trotzdem sehr respektvoll, nicht so schlüssellochmäßig. Also ich bin wirklich jetzt noch größerer Wagner Brothers Fan, als ich das vorher eh schon war.
Dann kriegt ihr für euch raus, ob ihr das auch werdet in der ZDF-Mediathek. Da findet ihr The Wagner Brothers. Ein bisschen beeilen müsst ihr euch allerdings. Die Doku gibt's nur noch bis zum 9.12. 2030? Willst du mich verarschen?
Nein. Das ist einfach die Weitsicht des ZDF. Das steht wirklich so in der Mediathek, verfügbar bis 9.12.2030. Denn 2030 wird auf jeden Fall Franz Wagner dann mit 29 Jahren zu den absoluten Topspielern und Stars der NBA gehören. Das ist nicht nur meine Voraussage, sondern die von vielen anderen auch. Und zwar, also da ist wirklich Nowitzki-Niveau drin bei dem.
Also wenn er sagt, nächste Woche ist Weihnachten, eine Stunde Film, gönnt euch eine Pause. Am 25.12. gibt es keine neue Folge. Da liegt ihr eh vollgefressen unterm Baum. Ich fürchte, wir auch.
Genau, wenn euch nämlich dann eh schon die Gänsekeulen aus den Ohren rauskommen, dann müssen wir da nicht noch eine Stunde Film reintun in die armen Öhrchen. Dafür kriegt ihr direkt an Neujahr, das ist dann ja der Mittwoch nach dem 25.12., also direkt an Neujahr von uns einen kleinen Rückblick 24, was ihr vielleicht verpasst habt und natürlich den Ausblick 25, was sich nächstes Jahr eventuell schon mal lohnt im Kalender anzustreichen und auch ein erstes Highlight, denn dann reden wir mit euch auch über diesen wahnsinnig irren Robbie Williams Spielfilm Better Man.
Da spielt kein Löwe die Hauptrolle, sondern ein Affe.
Aha, und das hätte auch von euch keiner gedacht, zumindest keiner, der den Trailer noch nicht gesehen hat. Wir wünschen euch ein hervorragend schönes Weihnachtsfest. Esst nur, ich hätte beinahe gesagt, esst nichts, was wir nicht auch essen würden. Stopft euch mit nichts voll, womit wir uns nicht auch vollstopfen werden innerhalb dieser nächsten 2 Wochen, bis wir uns wieder hören. Vor allem bitte passt schön auf euch auf, bleibt gesund oder wahlweise werdet's wieder. Und das wollte ich eigentlich sagen, guckt bis dahin. Wir müssen euch 2 Wochen alleine lassen. Nichts, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache, es wichtet.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.